Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Hajo Schumacher, der Journalist ist, aber nicht nur Journalistik studiert hat und jetzt das Mikrofon sich heranzieht und es hat funktioniert.
Technik-Laie.
Genau, aber nicht nur Journalistik, wollte ich sagen, sondern auch Politologie und auch Psychologie studiert hat. Mhm. Mit welchem Auge, Herr Schumacher, das wollte ich Sie fragen, blicken Sie auf die Themen dieses Tages? Mit dem journalistischen, dem politischen oder dem psychologischen Auge?
Ach, gern mal psychologisch, ehrlich gesagt, weil warum studiert man sowas? Natürlich, um im Wesentlichen sich selbst erkennen zu wollen. Und manche Dinge sind halt nicht rational.
Aha, und gerade in der Politik, denken Sie, sind manche Dinge nicht rational?
Ganz besonders in der Politik. Also wenn wir jetzt einfach mal über den Atlantik gucken, dann sehen wir, wie da ein relativ brutaler Massenpsychologe, nämlich Donald Trump, eigentlich ganz geschickt agiert. Es geht gar nicht mehr um politische Inhalte, sondern es geht darum, wer gehört zu welchem Stamm, zu welcher Gruppe. Und das Gruppenzugehörigkeitsgefühl ist manchmal intensiver als noch so viele Studien, Fakten und evidenzbasierte Erkenntnisse.
Mhm, gut, können wir an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, wäre es aber vielleicht wert. Wir gucken, wie gesagt, auf die Themen dieses Tages. Trump haben wir gestern genauer betrachtet. Heute sind es nochmal die Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen und es ist natürlich auch die Haushaltsdebatte im Bundestag. Die schwarze Null, die so lange heilig war, ist nicht mehr heilig. Ne? Besprechen wir gleich.
Ja.
Wir erinnern uns, dass heute die Kanzlerin zum Thema Infektionszahlen sich mit den Ministerpräsidentinnen der Länder trifft. Und sie hat bei einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums gesagt, wenn der Trend so anhält wie bisher, dann haben wir Weihnachten 19.200 Infektionen am Tag.
Was sie alles weiß, diese Kanzlerin.
Ja, genau. Sie hat also diese Hochrechnungen sozusagen sich offensichtlich vorlegen lassen. Und sie sagt, angesichts dieser Prognose muss man Schutzmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel ist die Frage, wie viele Gäste zu privaten Feiern eingeladen werden sollen. Jetzt gibt es da Zahlen. Also für Feiern in privaten Räumen soll eine Beschränkung von 25 Teilnehmern sozusagen greifen in gewissen Fällen. Wie finden Sie das?
Nicht schön für die Feiernden, aber ich glaube, das ist der Bereich, wo im Moment, also nach allem, was wir gerade wissen, wo es passiert, wo super gespreadet wird, ist auch noch ein Wort, was, glaube ich, in den Duden muss. Es sind die eher unkontrollierten, wilden, vielleicht auch etwas eskalierenden Feiern, wo dann auch bis morgens früh vielleicht auch noch getrunken wird, dann ist die Maske auch nicht mehr ganz so sicher im Gesicht. Mhm. Und interessanterweise gibt es ja so eine Zweiteilung. Alles, was irgendwie offiziell ist, was kontrolliert werden kann, also die U-Bahn. Ich habe vorvergangene Woche einen Kongress moderiert, zum Beispiel mit 500 Leuten. Da war eine Kollegin aus Großbritannien, die sagte, ist ja der Hammer, wie schafft ihr das? Wir dürfen nur mit 6 Leuten zusammen sein in London. Professor Drosten war auch da und der hat zum Beispiel relativ klar gesagt, passt auf, liebe Kongressteilnehmer, in 2 Monaten sitzt ihr alle mit Maske im Saal. Im Moment nur auf den Wegen, auf den Zuwegen war Maskenpflicht. Aber auch Drosten hat gesagt, es ist völlig normal, dass wir jetzt im Herbst mehr geschlossene Räume und so, wir kommen einfach wieder in die Zahlen rein. Und ich glaube, die privaten und dann eher unkontrollierten Zusammenkünfte, das gilt ja hier für Berlin, auch für die Partyszene, gucken.
Und dann soll es vielleicht auch ein Alkoholausschankverbot geben in besonders betroffenen Gebieten. Aus meiner Sicht, ja, vielleicht doch tatsächlich eine gute Idee.
Ich finde, Ideen sind dann gut, wenn sie sich durchsetzen lassen. Ich meine, wir muten unserer Polizei schon einiges zu. Und jetzt die Vorstellung, dass morgens um 2 noch 2 nette Beamte auf irgendeiner Party aufkreuzen und sagen, so jetzt aber hier mal Bierflaschenkontrolle, ist da wirklich Alkoholfreies drin oder hat jemand was abgefüllt?
Das würde zu weit gehen.
Wie soll das funktionieren? Ich meine, wir kennen das doch selber als Kinder oder Jugendliche, wenn wir in der Kneipe was trinken wollten und nicht durften, haben wir das im schlimmsten Fall in einem Flachmann im Stiefel reingeschmuggelt. Also wer sich betrinken will, der schafft das auch.
Mhm, aber natürlich könnte man sagen, gut, in dieser Zeit, die wir jetzt einfach nochmal überstehen müssen, in der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr vielleicht tatsächlich einen Impfstoff haben oder so, sind wir bereit, einige Maßnahmen zu ergreifen, die wir eigentlich für undenkbar gehalten haben.
Aber die wir umsetzen können müssen. Ja, das ist doch wie hier in den Berliner Clubs, wenn die Betreiber keine Angst haben müssen, dass sie bei fehlerhaften Namenslisten, bei mangelndem Abstand oder so zur Rechenschaft gezogen werden, dann machen sie halt alle weiter. Also Strafe ist eben auch Abschreckung und es wird zu wenig bei Verstößen bestraft, finde ich.
Mhm. In anderen Ländern ist diese Zahl der täglichen Neuinfektionen schon sehr viel höher als in Deutschland. In Frankreich derzeit täglich 16.000 Fälle schon jetzt. Also ich meine, da kann man schon sehen, dass es möglich ist, dass es so kommt.
Und das ist eben dieses exponentielle Wachstum. Ne? Also wir haben jetzt irgendwas um die 2000, sage ich mal, in der Größenordnung. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ganz, ganz lange dauert, bis wir auch bei 16.000 sind. Das kann relativ schnell funktionieren. Und da sagt auch Christian Drosten, und ich bin zu wenig Virologe, um ihm zu widersprechen, der sagt, wir waren in Deutschland nicht besser als die anderen. Die hatten härtere Shutdowns, die waren konsequenter mit ihren Maßnahmen. Wir hatten nur den Vorteil, dass wir sehr früh angefangen sind und damit eben dieses Granatenwachstum verhindert haben. Und das ist vielleicht die Strategie jetzt auch. Mhm. Lieber sanft, aber konsequent.
Aber konsequent. Ich meine, wie viele Fälle sind es? Höchster Stand war im März rund 7.000 Fälle am Tag in Deutschland. Im Moment sind es, letzte Woche waren es so 2.500 Fälle am Tag. Ja, also insofern hat man das Gefühl, ja, sind im Vergleich zu den anderen Ländern im Moment wirklich wenige.
Ja, aber dieses Bewusstsein, so wir Deutschen sind immer die Musterknaben oder haben so den eingebauten Weltmeister, uns kann das nicht passieren, das finde ich extrem leichtsinnig. Und wir haben uns damals alle über Ischgl aufgeregt. Inzwischen sehen wir in Deutschland, dass wir ganz viele kleine Ischgls haben, die so vor sich hin spreaden. Und das ist das sehr viel schwerer zu kontrollieren da als vor einem halben Jahr.
Was kann also helfen? Zum Beispiel eine Corona-Ampel. Herr Söder in Bayern hat das vorgeschlagen. Könnte vielleicht eine Lösung sein, dass man ganz klar sieht, wenn sie rot ist, müssen diese Maßnahmen, klar, die uns allen nicht gefallen, ergriffen werden.
Dieser Einheitlichkeitswahn, ich teile den nicht. Also ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Gegenden mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und wenn Mecklenburg extrem niedrige Zahlen hat, durchgehend, warum sollen die gleich behandelt werden, gleich streng behandelt werden, wie meinetwegen die Berliner, wo es gerade ein bisschen losgeht. Also die Möglichkeit, regional zu reagieren, finde ich ganz wichtig. Und die Ministerpräsidenten haben ja auch kein Interesse, ihr jeweiliges Bundesland jetzt dem Virus zum Fraß vorzuwerfen. Klar. Und ich verstehe, dass da sehr unterschiedliche Mentalitäten zugange sind. Markus Söder muss natürlich seine Rolle als Antreiber, als oberster Corona-Wart hier gegen Armin Laschet verteidigen.
Gut, aber Herr Laschet hatte ja auch schon eine Ampel vorgeschlagen.
So,
ja.
Aber wenn es ihnen hilft.
Es ist ja genau so gedacht, dass man sagt, gut, diese Ampel kann grün sein in Regionen, wo tatsächlich keine Infektionen stattfinden. Und in anderen Regionen, da wo in den Großstädten zum Beispiel das Infektionsgeschehen eben bedenklich ist, da zeigt sie dann rot. Also insofern tut sie das ja genau, dass sie einheitlich regional zeigt, wo stehen wir gerade.
Alles, was hilft, ist richtig, und wir leben in Zeiten, wo man Dinge ausprobieren muss. Und man kann sich ja einfach mal so ein Viertel oder ein halbes Jahr Ampelzeit verordnen. Ich meine, wir haben sie hier in Berlin auch, die Ampel. Sie steht halt dauerhaft auf grün und manchmal ein bisschen auf gelb. Ich finde, sie hat so ihren Symbolwert so ein bisschen verloren. Wir haben ja auch diese Zahl 50 Infizierte auf 100.000. Das ist ja praktisch schon das Rot. Man kann es jetzt für alle, die mit Zahlen nicht so gut können, nochmal so auf ein Grundschullevel runterbrechen. Vielleicht hilfreicher.
Wir besprechen die Themen des Tages. Da blicken wir jetzt auf die AfD. Heute hat einer der drei Gründungsvorsitzenden der Alternative für Deutschland diese Partei verlassen. Konrad Adam, konservativer Journalist, der gemeinsam mit Frauke Petri und mit Bernd Lucke 2013 den Parteivorsitz innehatte. Und dann gibt es da noch eine zweite Personalie heute, beziehungsweise das war schon gestern, hat die AfD-Bundestagsfraktion nach einem Interview in ProSieben den Pressesprecher Christian Lüth entlassen. Da fragt man sich jetzt, wenn man diese beiden Personalien betrachtet, Herr Schumacher, ja, sind das Chaostage der AfD? Zerlegt sich eine Partei hier? Sind das sozusagen kleine Zeichen, die sich vielleicht auch noch mehren können? Was beobachten wir hier?
Ich glaube, zerlegen oder Chaostage kann man so nennen, aber vielleicht ordnet sich einfach auch was. Und ich glaube, das ist völlig normal für eine neue Partei, egal aus welchem Spektrum sie kommt, dass die Machtfrage erstmal verhandelt werden muss. Vielleicht hinkt der Vergleich ein klein wenig, aber als die Grünen anfingen, zur Partei zu werden, gerade in den 80er, aber auch noch in den 90er Jahren, hatten wir ganz ähnliche Tendenzen. Also wie extremistisch, wie unbürgerlich darf so eine Partei sein und wie nicht. Und diesen Prozess erleben wir jetzt auch. Das Gute ist, dass er in Parlamenten stattfindet. Also die AfD ist nicht mehr die APO, die von außen immer irgendwas verspricht, sondern sie müssen sich jetzt einfach an demokratische Gepflogenheiten halten. Und dazu gehört eben auch, dass ein Sprecher der nachweislich eklige Dinge sagt, seinen Job verliert. Allerdings nicht erst dann, wenn ein Interview geführt wird, sondern das hätte man auch schon vorher wissen können, glaube ich.
Ja, es war ja auch, glaube ich, schon sozusagen ruchbar geworden, wes Geisteskind er ist. Nadine Lindner im Deutschlandfunk Kultur Hauptstadtstudio ist AfD-Expertin. Frau Lindner, was Herr Schumacher jetzt gesagt hat, ist es sozusagen richtig, dass sich hier eine junge Partei ordnet?
Na, das ist zumindest das, was die AfD immer für sich selber in Anspruch nimmt. Man sei ja eine junge Partei, ein gieriger Haufen, so hat es Alexander Gauland gesagt. Er ist ja oft, wenn es mal nicht gut läuft für die AfD. Ansonsten versucht die AfD, sich ja als Volkspartei darzustellen, versucht da ein ganz anderes Bild von sich zu zeichnen. Also ich habe da immer das Gefühl, die Argumente werden dann immer so angewendet, wie es einem gerade passt. Meiner Ansicht nach sind sowohl die Personalien Konrad Adam als auch Christian Lüth, der jetzt ehemalige Fraktionssprecher, vorher Parteisprecher der AfD, beide in der Kernfrage vereint, dass es immer darum geht, wie radikal will sich die AfD geben, im Sprechen, aber natürlich auch im Denken. Und da gab es jetzt halt ganz unterschiedliche Entwicklungen. Konrad Adam ist insofern halt interessant, der steht heute nicht mehr in der ersten Reihe der Partei, deswegen ist der Name vielleicht jetzt einigen nicht so ganz geläufig, aber er gehört halt, er ist der letzte des Führungstrios, der jetzt noch Mitglied in der Partei war, hat jetzt angekündigt, zum 1. Januar 2021 nicht mehr Mitglied sein zu wollen. Und das ist halt insofern symbolisch, weil Konrad Adam war es auch, der in Oberursel in Hessen den Saal angemietet hatte, in dem sich die AfD gegründet hatte. Also die Frage ist auch da wieder, und ich finde schon, dass man das sagen kann, dass auch dieser Austritt, dieser Rückzug ein weiterer Beleg für die Radikalisierung der AfD ist.
Und er sagt ja auch, der Herr Adam, die Partei würde zu sehr nach rechts driften und er wirft es Herrn Gauland vor, dass der mit diesem Kurs einverstanden sei.
Ja, das ist einer der Gründe. Er hat gesagt, der Höcke-Flügel habe quasi sich stets der Unterstützung von Alexander Gauland bewusst sein können. Also das heißt Björn Höcke, aber auch Andreas Kalbitz. Das sind ja die umstrittenen Personalien. Und was ich noch ganz interessant finde, er hat auch andere Politikfelder, die bei der AfD sonst, finde ich, immer so ziemlich untergehen, nochmal in den Blick genommen. Konrad Adam hat nämlich auch als Vorwurf formuliert, dass zum Beispiel, dass es immer noch kein Sozialpolitikkonzept für die AfD gibt. Man wollte das ja eigentlich im Frühjahr beschließen, dann kam Corona. Seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Für eine Partei, die, wie gesagt, sich selbst gerne als Volkspartei darstellt, ist das natürlich schwierig. Und er hat auch gerade der Bundestagsfraktion noch vorgeworfen, dass sie sich in bestimmten Politikfeldern, Landwirtschaft, aber auch Verkehr, zu sehr von Lobbyisten beeinflussen lasse. Und das, fand ich, sind dann doch ganz interessante Vorwürfe, weil es ja nicht nur immer um das Thema Radikalität geht, sondern auch die Frage, wie agiert die Partei, wie agiert die Fraktion dann auch im Tagesgeschäft in den Alltagsthemen.
Also die Themen werden auch nochmal hinterfragt und Themen werden eingefordert.
Zu Recht. Ich glaube, es ist auch keine wirkliche Haltung zu sagen, so weg mit den Masken und das ist jetzt unsere Corona-Strategie zum Beispiel. Da merken schon auch viele Bürger, da wird was politisch ausgeschlachtet, was da nicht hingehört. Ich meine, die AfD war ja immer so eine scharfe, Wolf im Schafspelzpartei, so rum. Und es hieß ja immer, ja, rechts schön und gut, dürfen wir alle sein, aber nicht so viel drüber reden. Das gab ja in vielen Strategiepapieren erstmal diese ganzen Unterwanderungsbewegungen und sowas. Ich glaube, inzwischen wird das immer deutlicher und immer klarer und immer offenkundiger, wie stark diese dann doch rechtsradikalen Tendenzen sind. Was mich allerdings wundert, das wäre eine Frage an die Expertin, wenn der Flügel so stark ist, warum ließ sich dann Herr Kalbitz nicht halten?
Nadine Lindner?
Naja gut, das sind halt natürlich Punkte, die sich vor allem in Brandenburg abgespielt haben. Ich glaube, bei Kalbitz war dann das Maß einfach voll. Mhm. Und auch diese Art und Weise, wie er sich dann nach diesem Schlag, also der Milzriss ist ja quasi als völlig neuer Begriff in die politische Berichterstattung erstmal eingeflossen in diesen Tagen. Also die Tatsache, dass man sich auch körperlich dann quasi unter Kameraden, wie es ja gerne genannt wird, so bewegt, das hat man ihm sicherlich übel genommen. Ich glaube auch das spätere Management und man hat ihm auch, und man darf auch nie die regionalen und lokalen Unterströmungen vergessen. Mhm. Das war auch in Sachsen-Anhalt damals nicht anders, dass man auch Kalbitz vorgeworfen hat, er würde da selbstherrlich an der Spitze des Landesverbandes, an der Spitze der Fraktion agieren und Kritiker auch kaltstellen wollen. Ich glaube nicht, auch der Landesverband Brandenburg wird sich ja jetzt in den kommenden Tagen neu ordnen, auch mit der angestrebten Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden, dass da politisch so sehr viel anderes dann passieren wird. Und ich glaube, bei Christian Lüth war es jetzt halt auch so, man hat noch lange versucht, ihn zu halten, bis dann gestern tatsächlich das Maß voll war nach seiner Äußerung, dass man Flüchtlinge dann ja erschießen könne oder auch vergasen könne. Man könne sie halt vorher ins Land lassen, um damit quasi auch Unruhe zu schüren. Ich war heute Morgen auf einer Presserunde der Fraktion im Bundestag und was ich interessant fand, ist, dass man Lüth tatsächlich diese Äußerungen auch zuschreibt. Da gab es gestern ja noch so einen Hauch des Zweifels dran.
Weil man die in dieser Dokumentation so, eben nicht genau sieht. Man sieht nicht, dass er das spricht, sondern es wird ihm in den Mund gelegt, das ist so.
Na, es wird ihm nicht in den Mund gelegt, sondern es wird aus einem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Man sieht ihn jetzt nicht in der Filmaufnahme, wie er dort spricht. Aber es gibt jetzt ein deutliches Beleg, das habe ich auch heute Morgen nochmal abgefragt, dass gesagt wird, naja, Christian Lüth, man hatte mit ihm gestern Kontakt und er hat halt nicht vehement widersprochen. Sonst könnte Christian Lüth ja zum Beispiel auch auf Unterlassung klagen. Das ist ja ein beliebtes Mittel, wenn sich Menschen aus dem politischen Geschäft nicht korrekt wiedergegeben fühlen.
Nadine Lindner im Hauptstadtstudio, vielen Dank für diese Informationen. Wir gehen gedanklich in den Bundestag. Da ist nämlich die Haushaltsdebatte im Gange. Der Bundeshaushalt 2021 fürs nächste Jahr steht unter komplett anderen Vorzeichen als die Bundeshaushalte der vergangenen Jahre.
Oh ne? Ja.
Sehr viele Schulden werden gemacht und früher war das nicht so. In den letzten Jahren war die schwarze Null in gewisser Weise heilig. Auf keinen Fall sollte sie angetastet werden. Und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz war einer der wirklich großen Verfechter dieser schwarzen Null. Und jetzt spricht er von einer historischen Ausnahmesituation. Heute früh hat er Folgendes gesagt.
All das, was wir jetzt tun, hat Konsequenzen. Konsequenzen zum Beispiel für die Aufnahme von Schulden. In diesem Jahr werden es über 200 Milliarden sein. Es werden im nächsten Jahr noch einmal fast 100 Milliarden sein, genau 96,2 nach unseren Planungen. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das muss man auch klar sagen, dass diese riesige Summe, die hier in die Hand genommen wird, um dazu beizutragen, dass wir durch eine gesundheitliche, ökonomische und soziale Krise gut durchkommen, dass diese aber notwendig sind, weil wir, wenn wir nicht handeln würden, noch viel mehr Geld einsetzen würden und gleichzeitig die Zukunft unseres Landes verspielen.
Ja, Sie lachen, Herr Schumacher, aber ja. Hat er recht oder nicht? Was denken Sie?
Ja, natürlich hat er recht auf eine Art. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer so Kollateralnutzen. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt dem deutschen Volk was zu erklären, sondern natürlich auch der SPD-Linken, die ja traditionell seit der Agenda von Schröder immer gefremdelt hat mit diesen Scholzens. Und dass die schwarze Null jetzt endgültig beerdigt ist, das ist natürlich ein Fest für die, ich sag mal, Traditionssozialdemokraten. Und insofern darf man solche Einlassungen von Olaf Scholz eben nicht nur als verantwortungsvolles Ministerhandeln betrachten, sondern einfach auch als Eröffnung des Wahlkampfs. Und ich wage mal die total verwegene Prognose, dass wir mit diesem Haushalt, mit diesen 96 Milliarden zusätzlich nicht auskommen werden. Es wird im nächsten Frühjahr ein Corona-Paket 2 geben. Es wird, und das darf man nicht ganz unterschätzen, die Achse Hubertus Heil, Arbeitsministerium und Olaf Scholz, Finanzministerium, die werden sich natürlich für die nächsten 12 Monate ein Feuerwerk der sozialpolitischen Maßnahmen überlegen. Kann man Wahlen kaufen? Zum Teil, ja.
Sie meinen und durch solche Entscheidungen?
Absolut. Und ja. Die CDU-Position, die jetzt da gerade versucht wird, auch schon mal für den Wahlkampf in den Raum zu stellen, so, wir können doch jetzt nicht jedes Zombie-Unternehmen retten und wir können doch nicht jetzt gutes Geld dem Schlechten hinterher schmeißen und so. Das klingt sehr vernünftig, aber hier sind wir wieder bei der Psychologie. Ja, sind die Leute jetzt gerade vernünftig oder wollen sie einen schützenden, sichernden Staat, der in die Bresche springt?
Aber es gibt natürlich in der Opposition Stimmen, die das durchaus kritisieren, was jetzt gerade passiert. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, der hat das kritisiert, dass jetzt so selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass man eben auch 2021 dann die Schuldenbremse mal eben kippt.
Das ist aus meiner Sicht falsch. Wir wissen, dass ganz viele Ausgaben in diesem Jahr, beispielsweise beim Digitalpakt, überhaupt gar nicht ausgegeben worden sind. Wir wissen, dass eine Rücklage von 48 Milliarden Euro noch beim Bundesfinanzminister liegt, die nicht genutzt werden soll. Stattdessen zusätzliche Schulden. Und Herr Scholz hat ja schon zugegeben, dass er das am Ende mit neuen Steuern finanzieren will. Das ist der falsche Weg.
Das ist der falsche Weg, sagt Christian Dürr.
Ja, aber alles, was Herr Dürr aufgezählt hat, das kann man so ein bisschen noch so als Kriegskasse für die nächsten 12 Monate begreifen und dann noch ausgeben. Und ich meine, hey, von Helmut Kohl lernen heißt siegen lernen. Der hat auch immer kurz vor den Wahlen die Renten erhöht und einfach Gutes getan. Und dieses Argument, was das alles kostet und die nachfolgenden Generationen, das kenne ich auch schon, seitdem ich auf der Welt bin. Am Ende gewinnt man damit keine Bundestagswahl.
Gut, es wird tatsächlich gesagt, wenn so viele Schulden aufgenommen werden, dann geht das auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Stimmt das denn überhaupt? Also ich meine, geht das auf Kosten oder muss man nicht tatsächlich investieren, Geld haben, damit die nachfolgenden Generationen gut leben können?
Also ich bin ja so eine nachfolgende Generation, wenn jetzt auch der 80er Jahre Ausgabenpolitik und ganz ehrlich, diese Schulden sind natürlich eine fiktive Größe. Da steht zwar irgendwo eine große Zahl, aber haben wir deswegen ein Stück Käse weniger auf dem Brot? Eigentlich nicht. Und ich verstehe dieses Gedankenspiel mit den Schulden, aber wir wissen ja auch, irgendwann passiert dann immer mal wieder irgendwas, Finanzkrise oder weiß der Geier was, und dann wird sowieso wieder alles neu sortiert. Also diese ganz langfristige Politik, so heute schon an die Urenkel denken, das ist
macht keinen Sinn,
sehr engagiert, aber sinnlos.
Das, wenn ich Sie recht verstehe, meinen Sie, naja, so eine Finanzkrise rüttelt dann alles wieder zusammen, Schulden werden erlassen und dann ist gut?
Sowas. Ja, also
interessanter Gedanke.
Naja, aber wir glauben doch nicht, dass wir jetzt nach Corona die nächsten 30 Jahre haushalterisch super sauber durchregieren werden. Irgendein Quatsch. Oder ich sage einfach mal, der Klimawandel schlägt einfach dermaßen in die Landwirtschaft oder so, dann werden noch ganz andere Ausgaben mobilisiert werden müssen.
Auf dem Tisch vor Ihnen, Herr Schumacher, liegt Ihr Buch.
Ja, endlich angekommen.
Ach ja, das Buch ist da. Morgen kommt's raus. Kein Netz heißt es. Mhm. Geld, Zeit, Laune, Liebe, wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. Ja. Warum müssen wir unser wirkliches Leben zurückerobern?
Ah, weil wir schon ganz schön viel Zeit in diesem digitalen Kosmos nutzen auf der einen Seite und vertrödeln auf der anderen Seite.
Und ist das nicht wirklich?
Es ist eine komische andere Realität. Da können wir psychologisch und philosophisch ganz lange drüber reden. Ich habe nur das Gefühl, dass viele Menschen wahnsinnig gestresst sind, weil sie weniger Zeit haben als früher, weil so jeden Tag eine Stunde Facebook, Instagram oder noch mehr kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit und lenkt von Dingen ab, die vielleicht wichtiger wären, sich mal um die Familie zu kümmern.
Mhm. Und Sie sagen, es ist an der Zeit, dass wir uns emanzipieren. Ja?
Ein bisschen erwachsen werden und sagen, hey, nicht alles, was dieses Netz uns bietet, ist toll. Ich sag nur mal Corona-Warn-App oder so. Uns wurde versprochen, wenn wir das Ding erstmal haben, guck mal in Taiwan, Südkorea, dann hat Corona keine Chance.
Ja, 18 Millionen Downloads, die erfolgreichste Warn-App in ganz Europa, sagt Herr Spahn.
Kommt drauf an, ob man es pro Kopf Bevölkerung rechnet. Da hat Finnland zum Beispiel sehr, sehr viel mehr. Natürlich muss er sie schön rechnen, weil er sie auch verfochten hat. Aber ich sage mal so ein paar andere Versprechen. Wir erinnern uns, künstliche Intelligenz rechnet uns innerhalb weniger Wochen einen neuen Impfstoff aus. Wir warten. Oder was gab es noch? Fake News. Ja, wir dachten, oh toll, wir teilen Informationen auf Facebook. Wir klassischen Journalisten waren auch im letzten halben Jahr sowas von damit beschäftigt, diesen ganzen Unsinn aus der Welt zu räumen, den die sogenannten sozialen Medien verbreitet haben. Also dieser erwachsene Umgang so, was nützt am Digitalen wirklich und was kann weg, da etwas mehr Mut zu haben. Und wir haben doch gesehen, hey, digitalisierte Bildung, digitalisierte Schulen, alle die als Eltern das letzte halbe Jahr zugebracht haben. Es reicht nicht, jedem Schüler ein Tablet in die Hand zu drücken, sondern wir brauchen digitale Konzepte, also damit auch eine digitale Lehrerschaft. Und ich glaube, da fängt es an, dass wir heute anfangen müssen, digital-analog vernetzende Lehrer auszubilden, die jetzt nicht mehr Vokabeln abfragen. Ich meine, klar, alles das, was das Smartphone
Vokabeln
kann,
muss man immer noch lernen. Ja, da ja, kann man natürlich Hilfsmittel, zum Beispiel digitale Hilfsmittel, ganz gut nutzen.
Aber wie erklären Sie einem Kind, dass es Vokabeln lernen soll, die es im Smartphone in Echtzeit jederzeit verfügbar hat?
Also, weil es ja immer noch sprechen möchte, womöglich in einer Situation.
Wenn Sie jetzt Chinesisch moderieren würden, dann würde mir mein Smartphone in Echtzeit die Fragen angeben und ich könnte dann auch in Echtzeit übersetzt Chinesisch antworten. Den Kindern jetzt zu erklären, ihr müsst jetzt aber ganz viele chinesische Begriffe lernen, ist schon ein bisschen altmodisch. Das heißt, dieses Navigieren durch die neuen Möglichkeiten wird in der Schule überhaupt nicht vermittelt.
Und, aber hat nicht gerade die Corona-Zeit gezeigt, eben, dass da einiges nachzuholen ist und absolut. Hat uns jetzt auf den Weg geschickt. Das ist doch schön, was Positives.
Ja, schön wäre es gewesen. Ich habe den Eindruck, die Schule wird jetzt im Wesentlichen einfach so weitergeführt wie immer. Was auch eine gewisse Berechtigung hat, weil die Kinder auch so ein bisschen...
weil sie auch Präsenzunterricht mögen.
So, ja. Und das zeigt und eben das auch, das Digitale kann das Persönliche überhaupt nicht ersetzen, sondern es ist immer nur ein Hilfsmittel. Und wir haben es, glaube ich, in den letzten 25 Jahren doch sehr auch als Selbstzweck betrachtet. So alles muss digitalisiert werden. Nein, muss es nicht. Es macht keinen Sinn, menschliche Beziehungen digital nachbauen zu wollen. Das lässt sich nicht so ohne weiteres machen. Und wie jede neue Technologie ist es mal an der Zeit zu gucken, was gibt es denn so an Kollateralschäden? Ich kann mich erinnern, mein Vater kam aus dem Atomkraftwerk Lingen irgendwann mal in den 70er Jahren zurück und sagte, toll.
Wie das da aussieht.
Wie alles so sauber und da stinkt nichts mehr und da wird nichts mehr verbrannt und der Strom ist fast kostenlos und alles lupen rein, bis wir dann irgendwann spätestens durch Tschernobyl gelernt haben, so ist es nicht. Und auch beim Digitalen, glaube ich, ist es mal an der Zeit zu gucken, was macht das mit uns, was macht das mit unseren Gesellschaften? Und wir hatten Donald Trump ja schon mal. Auch die Demokratie steht unter einem digitalisierten Druck. Es finden sich Mobs oder merkwürdige Menschen in einer Geschwindigkeit zusammen, die uns alle ein bisschen schwindelig macht. Und die Demokratie als solche ist weltweit eher unter Druck, auch durch digitale Einflüsse, als sie es vielleicht vor 20 Jahren noch war.
Also müssen wir was tun. Einen ganz kurzen Tipp, was schlagen Sie vor?
Einen bewussten Umgang. Ich habe mir
generell in ganz vielen Gebieten
ein Reverse Mentoring verordnet. Ich hatte lange Zeit, gebe ich zu, so diesen klassisch deutschen bildungsbürgerlichen Ansatz. So Kinder, jetzt hört mal auf mit diesem Internet, jetzt lest mal ein
wo
Buch.
Wo man ja überhaupt gar nicht gehört wird.
Wo man gar nicht gehört wird. Ich habe das komplett umgedreht, übrigens auf Anraten meiner Psychologin-Frau. Die hat gesagt, guck dir das doch mal an. Was machen die denn da? Also war ich mit den Kids zocken. Ich habe mir Podcasten beibringen lassen. Ich habe Influencer kennengelernt und kann jetzt sehr viel besser beurteilen, dass sich das so doll gar nicht unterscheidet von dem, wie wir früher groß geworden sind. Aber, und das ist das große Problem, wenn die Kinder, wie jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, Tag und Nacht im Netz unterwegs sind, was macht das mit ihnen? Wir wissen es nicht. Also wir sind alle in so einem riesengroßen Experiment und da würde ich einfach mal so ein bisschen Obacht mahnen und dazu gebe ich eine ganze Reihe Tipps, Hinweise und Selbsterkenntnisse.
Hajo Schumacher hier zu Gast. Wie sind Sie hergekommen ins Studio, Herr Schumacher? Ist ja schwer gewesen, zumindest heute Vormittag, weil die U-Bahnen in Berlin nicht gefahren sind. Streik.
Ich bin echt notorischer Radfahrer. Jetzt, wo der Herbst kommt, bin ich auch schon einmal richtig sauber nass geworden. Also so richtig bis
haben
auf den letzten Fahren.
Haben Sie keine Radlmontur gegen den Ring?
Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen aus meinen fast 50 Jahren Radkarriere, aber diese Plastiktüten, in die man sich dann da zwängt,
sind nicht dicht.
Erstens sind sie nie ganz dicht und zweitens erzeugen sie ein Binnenaroma-Klima, das sie niemandem zumuten wollen.
Also lassen Sie sich nass regnen.
Ja, und spar die Waschmaschine.
Verstehe.
Ökologisch.
Gut, eigentlich wollten wir über Verdi sprechen, die Warnstreiks. Die Gewerkschaft will höhere Löhne im öffentlichen Dienst durchsetzen und die Arbeitgeber mauern. Ja, ich meine, ist das nachvollziehbar jetzt gerade, wo wir ja gesagt hatten, gerade zum Beispiel Erzieherinnen oder auch eben die Fahrer der U-Bahn oder so, sollten ruhig mehr Geld bekommen?
Also jetzt sind wir wieder bei der Psychologie. Der vernünftige Mensch sagt, Mann, vor einem halben Jahr haben wir alle auf dem Balkon gestanden und geklatscht und haben festgestellt, dass systemrelevante Berufe nicht immer die bestbezahlten Berufe sind. Richtig. Es ist auch völlig in Ordnung, dass eine Gewerkschaft immer dann streikt, wenn sie es für zu zuträglich hält. Psychologisch, ehrlich gesagt, finde ich das gerade nicht so schlau, weil die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, es geht wieder los. Und wenn jetzt eine Gruppe da sich besonders durch Streiks hervortut, dann kann man das auch als unsolidarisch wahrnehmen.
Auf der anderen Seite.
In Krisenzeiten. auf der anderen Seite.
Ne? Könnte es sein, dass die Arbeitgeber damit gerechnet hatten, dass die Gewerkschaften nicht streiken?
Genau. Ja? So, insofern ist das eine vertrackte Situation und natürlich haben wir Verständnis für jeden Menschen und das sind ja zum Teil auch Systemrelevante, die heute am U-Bahnsteig stehen und es kommt keine U-Bahn. Ich weiß nicht, ob sich die Gewerkschaft damit einen Gefallen getan hat. Was Verbotenes tut sie nicht.
Nee. Klar, Streikrecht ist immer gegeben. Nordrhein-Westfalen, da haben heute im Laufe des Tages 10.000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. In Berlin zum Beispiel hat die BVG gesagt, ab Mittag fahren wir wieder. Es sind also durchaus regionale Unterschiede da. Tja, wir merken jedenfalls durch diesen Streik, wie wichtig eben zum Beispiel die U-Bahnen, aber wenn wir Kinder in die Kitas bringen wollen, die Erzieher sind. Wir merken es alle nochmal, wie wichtig die Krankenschwestern sind.
Ja, und am Ende schadet es vielleicht gar nicht, dass es jetzt doch relativ nah noch an der Pandemie ist, weil das Klatschen, die Hände sind ja noch fast warm. Und wir können diesen Menschen ja auch schlecht sagen, hey, toll, dass ihr uns so durch die Krise gebracht habt und jetzt ist das mit dem Klatschen aber auch mal abgegolten. Die ehrlichste Währung von Anerkennung ist immer noch bares Geld in diesem Zusammenhang auf der anderen Seite und da sind wir dann wieder bei unseren Kindern und Nachgeborenen, werden dann natürlich neue Kostenposten aufgebaut, die alle mit in unseren großen Schuldenberg reinfließen. Das sagen die anderen. Ich gönne wirklich jedem dieser Menschen.
Wo sehen Sie Schulden? Das verstehe
naja,
ich nicht.
Naja, doch, die Kosten, die Lohnkosten gehen natürlich dauerhaft in die Höhe. Wenn wir das jetzt tarifvertraglich festlegen, dass Menschen ja 4-5% mehr verdienen, das addiert sich natürlich über die Jahre gewaltig. Insofern war die Idee mit der Einmalzahlung gar nicht so schlecht.
Tayo Schumacher hat nochmal auf sein Buch getippt und hat gesagt, ganz wichtig, dass wir uns keine Social-Media-Apps aufs Handy laden, ja? Dass wir nicht ständig damit verbunden sind mit Facebook.
Genau, also dann kann ich das nur zu Hause machen, wenn ich da am Rechner sitze. Ja, was mich vor allen Dingen auch im Hinblick auf die nächsten 12 Monate umtreibt, ist die Tatsache, wie wollen wir eigentlich mit den weltgrößten und durchaus mächtigsten Unternehmen umgehen? Wird das Teil dieses Corona-Wahlkampfes werden und ich befürchte nicht. Also das, worauf wir hier sehr, sehr stolz sind und zwar zu Recht sehr stolz sind, die soziale Marktwirtschaft wird natürlich von den Internetkonzernen ausgehebelt. Ja, es entstehen Monopole, kein Wettbewerb, eben keine Marktwirtschaft, ist völlig ungeregelt und ich glaube, es braucht ein politisches Bewusstsein von jedem von uns. Meine Daten gehören mir.
Und wahrscheinlich, genau, ein politisches Bewusstsein und auch einen Handlungsspielraum, den man hat, um bestimmte Dinge auf dem Handy so oder so zu handhaben und darüber genau Bescheid zu wissen.
Und Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin, ist die Einzige, die das wirklich radikal verficht und dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Danke, Herr Schumacher, dass Sie hier waren.
Gerne.